Moin, Cousin. Wer würde sie nicht kennen, die drei großen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung? Wer kennt ihn nicht, diesen berühmten Bibelvers aus dem ersten Korintherbrief? Nun erbleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Und wer schließlich würde nicht die drei Symbole kennen, die dies bildhaft deutlich machen? Das Kreuz für den Glauben, das Herz für die Liebe, der Anker für die Hoffnung. Alle drei eng miteinander verschlungen. Ich weiß nicht, an wie vielen Handgelenken ich diese drei Symbole schon gesehen habe. Verliebte schenken sich sowas. Es gibt sie auch als Tätowierung oder Tattoo und das nicht nur an stark behaarten Seemannsarm. Sogar eine bekannte Hamburger Biermarke führt diese tugendhafte Trinität im Firmenlogo. Und wie ich jetzt weiß, kann man sogar einen für Urlaubserinnerungspullover mit diesen drei Symbolen bestellen. Ich erwähne das nur, weil wir heute auch von der Insel Föhr erzählen werden, da gehören diese drei Symbole zur Frauentracht. Das Kreuz für den Glauben, das Herz für die Liebe, der Anker für die Hoffnung. Manches Mal glaube ich, dass unter diesen dreien die Hoffnung immer ein bisschen zu kurz kommt. Schon für Paulus ist bekanntlich die Liebe das Größte unter diesen und nicht der Glaube oder gar die Hoffnung. Bei den Evangelisten fehlt sie ganz die Hoffnung im Gegensatz zu Liebe und zum Glauben. Es wird also Zeit, über die Hoffnung nachzudenken, ganz allein und ohne sofort auf Glauben und Liebe zu sprechen zu kommen. Und genau das wollen wir jetzt tun, die Hoffnung in den Blick nehmen. Und wir tun dies im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.
Stern.
Cousin, was unsere Pasteuse ist, die hat gemeint, ich soll euch mal wieder was aus Hollerbusch erzählen. Thema wäre voll guter Hoffnung sein. Nun, da muss die ja nun gerade von reden, unsere Pasteuse meine ich, wo die doch nun wirklich voll guter Hoffnung ist. Im Sommer wäre sie dran, sagt sie, und das wären dann mindestens 2 bis 3 Stück, sagt sie. Na, auf jeden Fall hat sie für 2 gefuttert, als sie gestern bei uns auf die Terrasse gesessen hat. Klar, mit Sicherheitsabstand und bei Frischluftzufuhr. Aber ohne Maske, ging ja auch nicht. 3 Glas Rollmops hat sie leer gemacht. Und dennoch 12 Stück von Oma ihre eingemachte Gurkensachteran. Und als Abschluss noch von Sauerfleisch, was von letzten Schweineball übrig geblieben ist. Plus die Bratkartoffel, die hat sie stehen gelassen, zu viel Fett in, hat sie gemeint. Und sie müsste auf ihre Linie achten. Bald käm der Babyspeck und so. Und alles von wegen voll guter Hoffnung, wo sie jetzt in ist. Sowas voll von guter Hoffnung, sag ich dir, rund und voll und drall. Aber das ist ja gar nicht die Hoffnungsgeschichte, wo ich von erzählen soll. Ich wollte von Oma Zenzek erzählen. Oma Zenzek kam aus die kalte Heimat. So mit dem letzten Dreck. Rechts die Heidelore an die Hand und links den Bollerwagen mit Federbett und 3 Koffers auf. Mehr hat sie ja nicht mitgekriegt aus Masuren. Sie sind zuerst bei Hansens untergekommen. Da waren ja auch schon mehr Flüchtlinge. 30 Stück damals. Nur bei Hansens. Und bei Hansens, da ist das dann auch angefangen mit Oma Zenzek und ihren Kerzenfimmel. Jeden Abend ein Licht von's Fenster. Immer nach Osten hin. Damit ihr Gottfried zu ihr finden tut. Gottfried war ihr Mann, musst du wissen. War bei die Fliegers. Damals den Krieg. So ein Schmucken und mit Mütze und ganz in Schlank. Oma Zenzek hatte ihn ja auf dem Nachtschrank stehen. Den Gottfried meine ich. Sonst kenne ich ihn ja nicht. Der wäre noch im Krieg, hat Oma Zenzek immer gesagt. Aber er kommt wieder zu ihr und zu ihrer Heidelore. Und deshalb auch das Licht im Fenster. Immer nach Osten. Und das jahrelang. Auch als die Zenzeks denn bei Hansens raus und bei Petersens zur Miete. Sogar im Heim noch. Immer Licht im Fenster. Obwohl, in Heim durfte ja keine Kerze. Haben die eben Plastiklicht mit Flacker genommen. Das konnte der Gottfried ja auch sehen und wiederkommen. Ist aber gar nicht wiedergekommen, der Gottfried, meine ich. Heidelore hat ja mal Post bekommen von's Rote Kreuz. Stand drin, dass Gottfried schon lange tot und in Frankreich liegen tut. Da war Oma Zenzek aber schon tüdelig und in Heim. Heidelore hat Oma Zenzek aber das nicht erzählt, sondern die Sache mit die Kerzen weitergemacht. Denn hat Oma ja noch was zum Festhalten dran, hat sie gemeint. Und dauert ja auch nicht mehr lange, denn sehen Oma und der Gottfried sich ja sowieso bald wieder. Hat dann ja auch wirklich nicht mehr lange gedauert mit Oma Zenzek. Bei der Beerdigung hat der Pastor dann von Oma Zenzek und ihren Kerzenfimmel erzählt. Das Licht ist Zeichen der Hoffnung, hat der Pastor gesagt. Oma Zenzek hat dieses Licht der Hoffnung vertraut. Dieses Licht leuchtet ihr nun in Ewigkeit. Nu, und wenn dies Licht nur Oma Zenzek ihr nur ihren Gottfried wiedergeben tut, und wenn die beiden nur wieder zusammen sind nach all die Jahre, nu, dann kriegt meine Geschichte ja auch sogar noch einen ordentlichen Schluss. Und du wirst nur auch ganz voller Hoffnung. Und ahns ohne dicken Bauch von vielen Rollmops und sauren Gurkens und so.
Thank you.
So, Leute, und nun wird das hochgeistlich. Was unsere Pastorin ist, die hat gemeint, sie hätte da auch noch so eine Hoffnungsgeschichte. Ihr hört nun also Frau Pastorin Annalena Heiland Hollerbusch.
Vielen Dank, Herr Salvator. Und liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Tja, nur ist es raus. Auch wenn ich Ihnen allen die guten Neuigkeiten schon gerne selbst mitgeteilt hätte, zu einem Zeitpunkt meiner Wahl. Aber meine Familie wird sich im Sommer tatsächlich verdoppeln. So Gott will und alles gut geht. Mein Mann und ich sind jedenfalls schon jetzt ziemlich in Aufregung. Auch wenn wir unser Leben hier auf dem Dorf, hier bei Ihnen in Hollerbusch, uns genau so ausgemalt haben. Ein wunderschönes Pastorat mit großem Garten und viel Platz zum Spielen und Toben und eine dörfliche Gemeinschaft, in der alle zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Das wollten wir unbedingt für uns und auch für unsere Kinder. Das ist nun meine ganz persönliche gute Hoffnung. Aber in diesen Tagen stellt sich uns allen wohl die Frage, worauf hoffen wir? Was gibt uns noch Hoffnung? Die schlechten Nachrichten reißen kaum ab und die schönen, die guten Momente und Begegnungen mit unserer Familie, mit unseren Freunden, die vermissen wir doch alle schmerzlich. Wie verrückt ist es, dass das, was wir als soziale Wesen so sehr brauchen, Nähe, Kontakt und auch Berührung, dass all dies uns so krank machen könnte, dass wir vielleicht sogar daran sterben? Wir hoffen also wahrscheinlich alle darauf, dass wir und unsere Lieben gesund bleiben, dass die Pandemie bald abebbt, dass die wirtschaftlichen Einbußen verschmerzbar bleiben, dass die Kinder bald wieder in die Kita und in die Schule gehen und nachmittags mit ihren Freunden spielen können, dass wir endlich mal wieder in ein Konzert oder ins Kino gehen könnten. Ach ja. Aber sehe ich diesen silbernen Hoffnungsstreifen überhaupt? Oder ist alles im Nebel verborgen, vor lauter Sorgen und Ängsten? Ich möchte Ihnen gerne auch eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte, hat meine Großmutter versichert. Ihre Großmutter oder Urgroßmutter hatte sie erlebt. Also meine Urgroßmutter Silke lebte auf der Insel Föhr, kurz vor den Napoleonischen Kriegen. Das Leben auf der Insel war hart damals. Die Landwirtschaft war mühsam. Und wenn der Sturm die salzige See doch wieder über die Deiche gedrückt hatte, war sie fast unmöglich. Walfang war eine der wenigen Möglichkeiten für die Männer der Insel, Geld zu verdienen und ihren Familien ein sicheres Einkommen zu verschaffen. Aber was hieß schon sicher beim Walfang im Eismeer? Nach einem viel zu nassen Sommer, in dem Silke, ihre Mutter, und ihr kleiner Bruder Hauke sich nach Kräften bemüht hatten, ihrem Land etwas Emmer und einige Rüben abzuringen und die im Frühjahr gelammten jungen Lämmer aufzupäppeln, da warteten sie auf die Rückkehr des Vaters. Und damit waren sie nicht allein. Fast 1000 Männer und Jungen hatten im vergangenen Februar auf holländischen Walfangschiffen angeheuert und nun wurden die kleinen Schmackschiffe aus Amsterdam sehnsüchtig erwartet, die die Männer wieder nach Wiek bringen würden. Doch Silkes Vater kam nicht und nicht ihre zwei Onkel und auch in weiteren gut 30 Häusern wurden bittere Tränen vergossen. Der Walfänger, so hörten sie, sei im Packeis eingeschlossen und zerdrückt worden. Es war zwar üblich, dass die unglücklichen Familien von ihren Nachbarn unterstützt wurden, doch der folgende Winter wurde ebenso hart und lang wie der vorangegangene. Und an Weihnachten stand da ein furchtbar leerer Lehnsessel und für die Kinder gab es nur ein paar Küchlein und ein neues Paar Socken. Silke hätte es ahnen können, ahnen müssen. Nach dem Biekebrennen war Hauke dann verschwunden. Eine kurze Nachricht erhielten sie erst Tage später. Hauke hatte als Schiffsjunge auf einem Walfänger angeheuert. Er war zwar schon 11 Jahre alt, doch noch so klein für sein Alter. Wie sollte er das harte Leben an Bord bloß überstehen? Mutter war verzweifelt und Silke macht sie sich schwere Vorwürfe, dass sie Hauke nicht hatte aufhalten können. Was sollte nur aus ihnen werden, wenn auch er auf See blieb. Mutter würde nie wieder froh werden. Und abgesehen davon hätten sie Haukes Hilfe zu Hause schon auch gut gebrauchen können. Ein langer Frühling und ein noch längerer Sommer voller Angst und Ungewissheit lag vor ihnen. Und viele Abende auf dem Deich, wartend, betend, hoffend. Ihrer Mutter gegenüber gab Silke sich zuversichtlich und furchtlos. Sie wollte ihr nicht noch mehr Kummer bereiten. Und Mutter biss die Zähne zusammen und versuchte, Haus und Hof am Laufen zu halten. An Haukes Geburtstag, Mittsommer. Nun war er schon 12 Jahre alt. Da saßen sie miteinander vor der Loh in der Abendsonne, sprachen kaum, beteten still und weinten wohl auch ein bisschen. Aber mit dem friedlichen Abend kam auch etwas Ruhe und Frieden über sie. Und sie schliefen getröstet ein. Die Frage, die mich als kleines Mädchen damals am brennendsten interessierte, war: Kam nun Hauke am Ende des Sommers nach Hause? Ja, er kam zurück. Und im nächsten Februar fuhr er erneut hinaus. Und im nächsten und in dem danach. Silke und Mutter versorgten die Hofstelle weiter alleine, wie viele andere Föhringer Frauen. Und sie sorgten sich weiter um ihren Hauke. Das gehörte wohl dazu. Aber sie hofften auch, immer und immer wieder. Liebe Gemeinde, das ist meine Geschichte, beziehungsweise die meiner Ahnen Silke. Ich bin ein bisschen stolz auf sie, gebe ich zu. Und ich wünsche mir, dass ich auch, trotz aller Sorgen, immer einmal wieder den Blick nach Westen auf den Horizont richte, auf der Suche nach dem Silberstreif oder den Schmackschiffen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Worte der Hoffnung. Jesaja schreibt. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält ein Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, er ist der Schöpfer der Erde, auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos, seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft.
Was uns am Herzen liegt, worum wir uns sorgen. Menschen, zu denen unsere Gedanken gehen. Im Gebet lasst uns Gott hinhalten, was uns bewegt. Du, Gott, bist die Kraft, die Leben schafft, die Leben erhält und die Leben verändert. Darum bitten wir dich für alle, deren Hoffnung zerbrochen ist und die nicht mehr weiter wissen. Wir bitten dich für alle, die müde und erschöpft sind von den Beschwerlichkeiten ihres Weges. Wir bitten dich für alle, die unter Gewalt und Hunger leiden. Wir bitten dich für alle, deren Herzen eng und deren Gemüter voller Hass sind. Wir bitten dich für alle, die durchhalten, weitermachen und alle, die Hoffnung verbreiten. Du, Gott, kennst unsere Angst. Du weißt unseren Weg. Du führst uns zum Ziel. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und hol sie in Hand über dich. Der Herr kriegt die Friedli an und wirst die gnädig. Gott, der Herr, verlobt sie in Augen und Läfte ab die Ruhen und gibt die alle doch. Sine Rike Sägen. Amen.